Money on Her Mind, der Deka Finanzpodcast. Von Frauen für Frauen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem Deka Finanzpodcast rund um Geld- und Karrierethemen. In einer unserer letzten Folgen haben wir uns ja schon über die Folgen von Wahlen für Staatsschulden und für Anlagen in Staatsanleihen unterhalten. Aber natürlich hat die Politik nicht nur Einfluss auf die Entwicklung der Schulden, sondern auch auf das komplette wirtschaftliche Umfeld eines Landes. Welche genau das sind und was das bedeuten kann für unsere Geldanlagen, darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Deka-Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann. Hallo Gabriele, schön, dass du da bist.
Hallo Tanja, ich freue mich, dich mal wieder zu sehen.
Gabriele, politisch bewegt sich ja gerade sehr viel auf der Welt. Wir hatten das Thema ja letztens schon. Im Vereinigten Königreich gab es einen Regierungswechsel. In Frankreich werden die Ergebnisse der vorgezogenen Parlamentswahlen zu einer Politikveränderung führen. Und naja, im November stehen die US-Wahlen an und auch das sorgt schon für reichlich Gesprächsstoff. Können wir denn das als Anlegerin eigentlich ignorieren, weil es nur um Politik geht? Vieles hatten wir auch schon das Thema, ist ja an den Märkten auch schon eingepreist, oder können solche Wahlen durchaus auch Einfluss auf unsere Geldanlagen haben?
Oh Tanja, das ist echt eine gute Frage. Ich weiß auch, dass ganz viele Menschen bei ihren Anlageentscheidungen ganz oft sagen, ah, ja, jetzt stehen da ja Wahlen an und ich warte zuerst mal, wie das ausgeht. Gerade jetzt, was du angesprochen hast, die US-Wahlen. Mal sehen, wer dort dann Präsident wird und dann entscheide ich mich über meine Geldanlagen. Ja, es hat einen Einfluss, natürlich, welche Regierung, welche Politik macht, die Wirtschafts- und die Finanzpolitik haben Einfluss aufs Wirtschaftswachstum und dadurch dann eben auch auf die Rendite, die ich mit meinen Geldanlagen erwirtschafte. Aber man sollte das auch nicht überschätzen und man sollte auch nie vergessen, dass manche Regierungen manchmal ganz schön überraschende Politik machen, die dann manchmal besser, manchmal schlechter ist, als man es erwartet hatte. Warum hat Politik einen Einfluss auf Wachstum und auf die Rendite? Wenn man anfängt zu überlegen, die Bedingungen für Unternehmen, also hat eine Regierung eher, schränkt die Unternehmen ein, schafft sie mehr Bürokratie, senkt sie vielleicht die Steuern für die Unternehmen, schafft dafür mehr Gewinnmöglichkeiten für die Unternehmen. Dann mit dem Arbeitsmarkt, die ganzen Fragen, gibt es mehr strengere Regeln, einschränkende Regeln für den Arbeitsmarkt? Wie ist es bei den Sozialausgaben? Macht man das eher so, dass man sagt, Leute, ihr kriegt Geld, aber dafür müsst ihr auch leisten, müsst ihr euch anstrengen? Oder sagt man, man macht bedingungslose Sozialausgaben für alle, wo die Leute dann eher keinen Anreiz haben, arbeiten zu gehen? Private Haushalte, das Thema, was müssen die an Steuern zahlen? Werden die höher, werden die niedriger? Wie geht es beim Wohnungsbau? Setzt man da neue Standards für Isolieren und sowas? Macht das Bauen teurer? Internationale Handel, das Thema Zölle, das bremst tendenziell das Wachstum, wenn man höhere Zölle hat. Also du siehst schon, da sind ganz viele Themen und Aspekte, über die Wirtschaftspolitik das Wachstum verändert und das dann wiederum die Bedingungen für unsere Geldanlagen verändert.
Und wahrscheinlich ist es dann auch eher der Einfluss auf die kommenden Jahre und wie sich die Dinge eher langsam entwickeln und in welche Richtung und nicht diese einzelnen Großereignisse, auf die man achten sollte. Ich glaube, du hast auch mal gesagt, politische Börsen haben kurze Beine oder so ähnlich, ne?
Oh ja, Tanja, genau. Also erstens mal haben sie kurze Beine, weil das dann schnell auch wieder abgelöst wird, das Thema von einem anderen Thema. Aber auch, wie du sagst, die meisten Themen, wenn eine neue Regierung da ist, dann geht es ja zuerst mal eine Weile, bis sie sich gefunden hat, bis sie neue Beschlüsse macht, bis sie dann umgesetzt werden. Also das geht eine ganze Weile, bis das umgesetzt wird und auch Wachstum, Unternehmen, Haushalte, bis sie dann darauf reagieren haben, das geht eine ganze Weile. Mittel- bis langfristig ist genau das richtige Stichwort.
Und Wachstum ist auch wiederum ein gutes Stichwort, denn wir haben ja schon ab und an drüber gesprochen, dass Wachstum die Rendite der Geldanlagen beeinflusst. Aber kannst du das für uns nochmal ganz kurz zusammenfassen, was genau damit gemeint ist?
Wenn ich das einfach durch die Geldanlage, Hauptgeldanlageklassen durchdekliniere und ich fange beim Aktienmarkt an, beim Aktienmarkt ist ganz wichtig, wie ist das reale inflationsbereinigte Wachstum und wie hoch ist die Inflation? Also die Gewinnerwartungen für die Unternehmen hängen am Ende sehr nah am tatsächlichen Wirtschaftswachstum, am globalen Wirtschaftswachstum. Also da habe ich eine sehr enge Verbindung. Am Rentenmarkt, also alles, was so Schuldverschreibungen, Anleihen sind, auch die deren Renditen, deren Renditeentwicklung hängt davon ab, wie stark das Wachstum ist. Da gibt es dann das Stichwort Realrendite, also Rendite minus Inflation. Realrendite ist tendenziell höher, wenn ich höheres Wachstum habe, manchmal auch, wenn ich höhere Verschuldung habe. Am Immobilienmarkt spielen Inflation und Wachstum auch eine große Rolle. Meine Immobilienfonds entwickeln sich deutlich besser, wenn ich höheres Wachstum habe, mehr Nachfrage nach Gewerbeimmobilien, Unternehmen, die steigende Mieten finanzieren können, bezahlen können. Also ich habe überall diesen Transfer zwischen Wachstum oder diese Verbindung zwischen Wachstum und der Rendite. Und sogar bei der Liquidität, also bei diesem kurzfristig sicher angelegten Geld, auch da geht es ja um die Frage, wie viel Zinsen kriege ich? Und die Höhe der Zinsen hängt auch zusammen mit, wie stark ist das Wachstum, wie hoch ist die Inflation?
Also nochmal ganz einfach gesagt, das heißt, je mehr Wirtschaftswachstum wir haben, desto besser sind auch die Aussichten für unsere Geldanlagen.
Ganz genau so ist es, Tanja. Also wir profitieren als Anlegerinnen davon, wenn das Wachstum höher ist. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass eine Regierung bei allem, was sie anpackt, bedenkt, welche Wachstumswirkungen, welche Auswirkungen auf die Stärke der Volkswirtschaft das hat.
Und was genau meinst du mit diesem Begriff Wachstumswirkung?
Damit meine ich die Frage oder das Thema, wenn politische Maßnahmen ergriffen werden, welche Auswirkungen haben die auf das Wirtschaftswachstum? Mir fällt da spontan ein, so Dinge wie Einführung von Bürgergeld oder Steuererhöhungen, Mietpreisdeckel, die man einführt, Verbraucherschutz in hohem Ausmaß oder vielleicht sogar solche Dinge wie Abschaffung vom Verbrennermotor. Das sind aus meiner Sicht alles Themen oder Maßnahmen, die tendenziell bremsend wirken aus Wirtschaftswachstum. Die haben zwar oft eine gute Idee, oft auch eine sinnvolle Idee. Gerade wenn es um das Thema Sozialleistungen geht, da geht es ja auch darum, dass Menschen eine menschenwürdige Existenz haben können, ohne dass sie jetzt wahnsinnig reich sind, weil sie eben vom Staat dann auch gestärkt werden können. Aber es gibt umgekehrt dann auch Dinge, die lassen dann mein Herz hüpfen mit Blick auf das Wachstum. Nämlich, wenn man sagt, man hat Arbeitsmarktreformen, wo man die Anreize erhöht, dass Menschen arbeiten gehen. Wenn man zum Beispiel die ganze Bürokratie für Unternehmen, was sie alles an Berichtspflichten haben und nachweisen müssen mit Lieferketten und sowas, wenn man da die Anforderungen wieder senkt, das schafft mehr Flexibilität für die Unternehmen und das schafft dann auch mehr Wachstum. Also es ist tatsächlich so, ich würde mal ganz platt sagen, höhere Flexibilität, mehr Marktwirtschaft, mehr Funktionsfähigkeit von den Märkten, das bedeutet im Normalfall dann stärkeres Wachstum. Heißt oft aber auch, dass man sich dann mehr anstrengen muss, weil der Wettbewerb stärker ist.
Wobei ich jetzt schon das Gefühl habe, wenn ich mich in die Rolle von so einer Politikerin oder einem Politiker reinversetze, das ist doch gar nicht so einfach, gerade wenn man jetzt keine Fachexpertin ist, zu entscheiden, was sorgt tatsächlich für mehr Wohlstand und was ist vielleicht gut gemeint, aber könnte am Ende auch das Wachstum bremsen. Ja. Hast du da noch so ein paar ganz konkrete Beispiele für uns?
Ein Lieblingsbeispiel von mir sind Steuersenkungen. Wenn der Staat Steuern senkt, wenn die Politikerinnen und Politiker sagen, wir machen Steuersenkungen, dann schafft das mehr Freiheit für die privaten Haushalte. Die haben dann mehr Geld zur Verfügung, weil sie ja weniger Steuern zahlen.
Und dann noch mehr Konsum.
Ja, genau. Der Konsum, der dann das Wachstum stärkt. Und es ist im Normalfall wirklich so der Spruch, die Privaten können besser entscheiden, was sie mit dem Geld machen als der Staat. Also wenn der Staat sich dann eher zurückzieht, weil er weniger Steuereinnahmen, weniger Ausgaben hat, das ist normalerweise gut fürs Wachstum. Und gerade bei Unternehmen, denk mal, wenn Unternehmen dann weniger Steuern zahlen müssen, haben sie mehr Gewinne, können mehr investieren, damit wieder Arbeitsplätze aufbauen. Wo mehr Arbeitsplätze sind, haben die Menschen mehr Geld, können auch wieder mehr Konsum machen, also mehr einkaufen gehen, sich mehr leisten. Und da ist der Wachstumseffekt, würde ich sagen, dann wirklich eindeutig positiv.
Das kann ich schon nachvollziehen, aber wenn die Steuern gesenkt werden, hast du schon gesagt, dann hat ja auch der Staat weniger Geld zur Verfügung, um es zu investieren. Also entweder muss der Staat mehr Schulden machen, das Thema hatten wir ja letztens erst, oder er kann weniger ausgeben, zum Beispiel für Schulen, Bildung, soziale
Verteidigung,
Themen.
Stimmt, ja genau. Oh ja, Tanja, da hast du ehrlich gesagt recht, weil ja auch der Staatskonsum und dessen Wachstum ins Wachstum reingeht und der fällt dann weg. Und ich muss mal wieder zugeben, so eindeutig ist es halt leider immer nicht. Es muss dann schon intelligent gemacht werden und man muss gut austarieren, was für Maßnahmen man ergreift. Und man muss auch Geduld haben, dass die Maßnahmen dann wirken. Es ist übrigens auch, also eines meiner Lieblingsthemen ist ja der Bürokratieabbau, weil ich denke, dass das bremst so viel, das nimmt so viel Arbeitskraft weg, dass, also aber noch nicht mal da ist es so ganz eindeutig, weil einerseits ist es super, wenn man Bürokratie abbaut, da spricht man dann auch von Deregulierung. Aber das hatten wir ja zum Beispiel auch so Anfang der Nullerjahre, gab es auch ganz viel Deregulierung. Allerdings wurden da auch viele Vorschriften abgebaut, die eigentlich ganz sinnvoll waren. Und man hatte ja dann so gegen Ende der Nullerjahre war die Finanzkrise. Und eines der Probleme, einer der Auslöser von der Finanzkrise war, dass man zu wenig Regulierung, zu wenig Vorschriften hatte und dadurch dann die Banken zu leichtsinnig agiert haben. Also auch da ist es wieder ein sorgfältiges Abwägen mit, was brauche ich, wo ist es sinnvoll und was brauche ich nicht. Und da dann eben am Bürokratieabbau mit Augenmaß machen.
Wobei ich das Gefühl habe, so richtig weitergekommen sind wir noch nicht bei der Frage, wie sich die Wirtschaftspolitik jetzt genau auf das Wachstum auswirkt und damit natürlich auch auf unsere Geldanlagen. Also ich habe mitgenommen, Steuersenkungen haben Vor- und Nachteile, Bürokratieabbau, Vor- und Nachteile. Als Anlegerin weiß ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so richtig, was ich damit machen soll. Was sagst du denn zu den wirtschaftspolitischen Plänen der neuen Regierung im Vereinten Königreich und der möglichen Regierung in Frankreich und dann auch in den USA?
Wenn du das schon sagst, Tanja, mit dem als Anlegerin weißt du nicht so wirklich, was du damit anfangen sollst. Vielleicht einfach zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe, genau. Und deshalb solltest du auch auf Wahlen und sowas gar nicht so viel Wert legen oder unsere Anlegerinnen und Anleger. Aber trotzdem ist es eben wichtig. Und wichtig beispielsweise eben Vereinigtes Königreich, wenn du das ansprichst, da ist jetzt eine Labour-Regierung dran. Und Labour ist so ein bisschen vergleichbar mit der SPD in Deutschland, also eher dieses für die Arbeiterschaft, eher ein bisschen mehr Schwergewicht auf Sozial. Diese Regierung macht mir den Eindruck, als ob sie wieder näher an die Europäische Union ranrücken wollte. Wir hatten ja den Brexit, der definitiv endgültig dann Anfang 2021 durchgeführt wurde.
Ist das schon so lange her?
Brutal. Und dann 2016 war die Abstimmung. Das sind schon fast 10 Jahre wieder, was das her ist, wenn man das so denkt. Aber dieser Brexit hatte sehr negativen Einfluss auf das Wachstum im Vereinigten Königreich. Die Menschen haben gemerkt, das war eigentlich gar nicht so toll, dass sie aus der Europäischen Union raus sind. Auch für uns als Mitgliedsländer, weite Mitgliedsländer in der Europäischen Union, auch für uns hatte das negative Auswirkungen. Und deshalb, also das geht ja um Teilhabe am Binnenmarkt europäischen, an der Zollunion. Und Freihandel schafft kräftigeres Wachstum und schafft einfachere Regeln für die Unternehmen, wenn sie in diesem Binnenmarkt dann agieren wollen. Und deshalb bin ich da wirklich frohen Mutes, wenn die Labour-Regierung es schafft, wieder eine Annäherung hinzubekommen, mehr Verträge, mehr wieder Integration in die EU, dass das sowohl das Wachstum im Vereinigten Königreich als auch in der Europäischen Union stärkt.
Und du hast gerade schon Deutschland angesprochen. Wir wählen zwar erst nächstes Jahr einen neuen Bundestag, aber macht ihr Volkswirtinnen und Volkswirte euch da jetzt auch schon Gedanken, was so die verschiedenen Konstellationen auch für die Wirtschaft in Deutschland bedeuten könnten?
Also am stärksten machen wir uns Gedanken darüber, was es wohl für gute Reformen geben könnte, damit Deutschland wieder wettbewerbsfähiger wird. Es ist ja so bei den ganzen Standortvergleichen, dass Deutschland da in den letzten Jahren echt stark verloren hat. Also dass Unternehmen auch sagen, sie wollen sich hier nicht mehr ansiedeln oder Unternehmen sagen, sie wollen weg aus Deutschland, weil sie hier einfach nicht mehr so gut arbeiten können. Also das Thema gute Reformen durchführen, ich traue das durchaus allen Parteien zu. Wir dürfen ja nie vergessen, so die letzte große Reformwelle, die wir hatten in Deutschland, war Anfang der Nullerjahre, die Agenda 2010. Und da ging es eher um Abbau oder Verschärfung von Sozialleistungen. Und das war die SPD, der man es eigentlich nicht zutraut. Also deshalb, es kommt manchmal aus unverhoffter Ecke. Wenn wir so grundsätzlich dran gehen von den Grundideen, dann ist es schon so, dass grüne SPD mehr auf stärkeres Staatseingreifen orientiert sind, auch auf tendenziell mehr Sozialleistungen, was aus meiner Sicht eher wachstumsdämpfend ist. FDP, CDU sind eher die, die dann für mehr unternehmerische Freiheit plädieren und damit das Wachstum stärken. Aber es ist ja auch immer die Frage, welche Parteien kommen in welcher Konstellation an die Macht? Und das merken wir gerade in unserer Ampelkoalition. Die sind sich in so vielen Dingen nicht einig und können deshalb auch relativ wenige spürbare Veränderungen durchführen. Das ist immer das Problem, sobald man einen Stillstand hat in einer Welt, die sich immer weiter dreht, das ist schwierig. Also insofern hoffe ich hauptsächlich auf eine handlungsfähige Regierungskoalition in Deutschland.
Wie sieht das Ganze denn eigentlich in unserem Nachbarland Frankreich aus? Da gibt es ja auch eine vorgezogene Parlamentswahl. Was ist da zu erwarten?
Frankreich hat übrigens auch ähnliche Themen wie Deutschland, nämlich auch eine relativ starke Regulierung am Arbeitsmarkt. Unternehmerische Freiheit ist da auch nicht so besonders ausgeprägt. Am Ende sind ja auch viele Dinge, die wir haben in unseren Mitgliedsländern der EU, sind ja auch von der Europäischen Union, von der Europäischen Kommission vorgegeben. Deshalb hat man da vielleicht auch nicht überall so viel Reformfähigkeit oder Reformmöglichkeiten. Aber die, die man hat, sollte man zumindest nutzen. So, und jetzt Frankreich. Wir kriegen ja irgendwann eine neue Regierung in Frankreich. Es ist immer noch spannend, wie die aussehen wird. Es wird sehr wahrscheinlich eine Koalition werden und es wird sehr wahrscheinlich so sein, dass da unterschiedliche Koalitionspartner zusammenarbeiten. Das ist untypisch für Frankreich. Sowas gab es in Frankreich praktisch noch nie. Oder vielleicht sogar eine Minderheitsregierung, wer weiß. Auch das gab es in Frankreich noch nie. Da muss dann das Land zuerst mal das ausprobieren. Dieses, man muss Kompromisse finden und mit unterschiedlichen Parteien und unterschiedlichen Zielen. Tendenziell erwarten wir schon eher, dass Frankreich nochmal weiter den Weg geht mit, man macht mehr Sozialleistungen, mehr Wohltaten für die Bürgerinnen und Bürger, weil im Augenblick die Stimmung in dem Land von großer Unzufriedenheit geprägt ist. Und das ist zuerst mal vordergründig das Einfachste für eine Regierung, wenn sie die Menschen wieder beruhigt und wieder ein bisschen zufriedener macht und ihnen Geld gibt. Aber mittel- bis langfristig ist das einfach wachstumsbremsend, nicht wachstumsfördernd. Und insofern würde ich auch da sagen, auch für Frankreich ist es wichtig, in dieser globalen Welt mit dem globalen Wettbewerb und immer stärkeren chinesischen Produkten auch, dass die sich wettbewerbsfähiger machen. Und gerade Frankreich, das ja so hohe Staatsschulden schon hat und wenn man mehr Sozialausgaben hat, dann hat man tendenziell auch mehr Staatsschulden. Gerade Frankreich muss dann aufpassen, dass sie diesbezüglich auch nicht zu sehr reinrutschen in schlechtere Schuldner, höhere Risikoprämien, man muss mehr Rendite zahlen, man muss mehr Zinsen zahlen für die Staatsschulden und hat damit dann wieder weniger zur Verfügung, um überhaupt für seine Bürger wieder Gutes zu tun. Also insofern ist es schon wichtig, dass man auch da langfristige Reformen vorbereitet. Und wenn wir jetzt wieder auf die Europäische Union schauen, es wäre auch gut, wenn Frankreich dann eine Regierung hat, die Wachstum stärkt, die schaut, dass die Schulden tendenziell abgebaut werden, weil es kann schnell wieder passieren, dass wir das haben, was wir Anfang der 10er Jahre hatten, nämlich eine europäische Staatsschuldenkrise, wo dann wieder Zweifel an dem Euro gesät werden. Und ich glaube, das brauchen wir nicht nochmal.
Das stimmt. Wie sieht es denn eigentlich mit den Schulden in Amerika aus? Da stehen ja jetzt auch die Wahlen an.
Und auch da, eigentlich ist es weltweit so, bei den Industrieländern muss man ganz ehrlich sagen, dass die Regierungen zurzeit eher darauf setzen, mehr Staatsausgaben, höhere Staatsschulden, was macht mir das schon aus? Das ging ja lange Zeit gut an den Kapitalmärkten, dass die Kapitalmärkte höhere Schulden nicht mit viel höheren Zinsen bestraft haben. Es könnte aber gut sein, dass sich das ändert, also dass in Zukunft dann auch, wenn Staaten höhere Schulden haben, dass sie dann bestraft werden, höhere Zinsen zahlen müssen, damit höhere Zinsausgaben haben. Dieses Risiko besteht auch für die USA, da darf man allerdings nicht vergessen, die sind einfach der Weltfinanzmarkt Nummer 1 und können immer leichter Schulden aufnehmen als andere Länder auf der Welt. Insgesamt würde ich mal sagen, egal wer die Präsidentschaft übernimmt, so unterschiedlich sind die Wirtschaftsprogramme am Ende doch nicht. Es setzen in den USA beide Parteien eher auf Erhöhung der Zölle, dieses eher mal schützen und wieder mehr Wirtschaft im eigenen Land stärken. Und das ist zwar kurzfristig ganz angenehm für die Unternehmen, weil sie dann weniger Wettbewerb haben und dann ihre Produkte leichter absetzen können. Mittel- bis langfristig schafft es einfach weniger Wachstum und sorgt auch dafür, wo weniger Wettbewerb ist, dass die Unternehmen sich nicht mehr so anstrengen, ihre Produkte vielleicht nicht mehr so toll weiterentwickeln, tendenziell dann teurere Produkte haben. Grundsätzlich höhere Zölle führen auch dazu, dass die Inflation im Inland höher ist. Also insofern, es macht nicht so viel aus, wie die Wahl ausgeht. Wirtschaftlich gesehen, politisch gesehen, ist es schon spannend, was da passiert. Und da würde ich sagen, da ist das Allerwichtigste, dass unabhängig davon, wer jetzt Präsidentin oder Präsident wird, die demokratischen Institutionen erhalten bleiben, dass die Demokratie funktionsfähig bleibt. Weil Demokratie und freie Marktwirtschaft, das hängt auch sehr eng zusammen. Und du weißt ja, freie Marktwirtschaft und kräftiges Wirtschaftswachstum, das sind so meine Themen.
Und kann man denn sagen, welcher der Kandidaten jetzt für die Aktienmärkte vielleicht die bessere Wahl wäre, jetzt mal ganz dahingestellt, wie das politische Programm im Detail aussieht?
Also insgesamt sind die Aktienhändler schon begeisterter von Trump, da, weil er auch eher mal Unternehmenssteuern senken möchte. Und man geht davon aus, dass für viele Unternehmen ein Präsident Trump dann besser wäre.
Und wenn wir schon beim Stichwort Aktien sind, wie reagieren denn die Märkte ganz allgemein auf diese politischen Ereignisse in den vergangenen Wochen?
Da bin ich wirklich überrascht, Tanja, weil die Märkte haben auf alles, was da so gelaufen ist, immer relativ gelassen reagiert. Und man muss sagen, manches von dem, was sich politisch gerade entwickelt, könnte schon langfristig ja Wachstumsauswirkungen haben. Aber, das erzähle ich auch oft in den Kundenveranstaltungen, die ich zurzeit halte, die Märkte sind voll fixiert auf die Geldpolitik, also was die Notenbanken machen. Und da die Europäische Zentralbank hat ja schon zum ersten Mal die Leitzinsen gesenkt, wird das auch mit einigermaßen moderatem Tempo weiter tun. Und in den USA zeichnet sich zurzeit auch immer deutlicher ab, dass es nicht mehr lange geht, bis die US-Notenbank zum ersten Mal die Leitzinsen senkt. Und das bereitet den Märkten Freude, weil niedrigere Zinsen bedeuten einfacheres Wirtschaften, einfacheres Schuldenaufnehmen, günstigeres Schuldenaufnehmen. Und man merkt, die Notenbanken, die Geldpolitik sind für die Märkte, zumindest zurzeit, deutlich wichtiger als Wirtschaftspolitik und Wahlen.
Und sieht es in den USA mit der Inflation dann langsam besser aus?
Ja, tatsächlich. Wir haben in letzter Zeit immer mehr Daten bekommen, die darauf hingedeutet haben, dass die US-Inflation, die ja schon gesunken war, aber eben irgendwie dann sich nicht mehr groß bewegt hat, dass sie jetzt doch noch Richtung 2% geht, was ja das eigentliche Ziel der Notenbank ist.
Also ich nehme jetzt für mich zumindest mit, dass wir als Anlegerinnen uns von diesen ganzen Nachrichten rund um die Wahlen eher nicht aus der Fassung bringen lassen sollten, oder?
Genau so. Ja, natürlich ist die Demokratie wichtig, natürlich sind Wahlen wichtig, aber es lohnt sich nicht, dass man beim Geldanlegen dann ewig wartet und dann wieder auf Wahlergebnisse wartet und danach dann eigentlich auch nicht mehr weiß als vorher. Es lohnt sich, dass man sich darauf verlässt, dass das, worüber wir immer wieder reden, nämlich dieses breit gestreute Geldanlegen, dass man da auch gewappnet ist für unterschiedliche Szenarien und trotzdem eben mit seinen Geldern was machen kann.
Und wir hatten ja vorhin schon mal ganz kurz das Thema Reform. Würdest du denn zum Abschluss für uns nochmal in ganz kurzen Worten zusammenfassen, was macht aus deiner Sicht denn so eine richtig gute Wirtschafts- und Finanzpolitik im Sinne von uns Anlegerinnen aus?
Alles, was die Flexibilität und die Anpassungsfähigkeit von der Volkswirtschaft stärkt. Weil, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, die Weltwirtschaft verändert sich, andere Länder verändern Dinge und Unternehmen, Privathaushalte, die müssen sich schnell darauf einstellen können. Und alles, was den Wettbewerb fördert, das macht die Weltwirtschaft für uns Anlegerinnen dann günstiger. Man darf hier nie vergessen, das Geniale an so einer Marktwirtschaft ist, dass sie über funktionierenden Wettbewerb dafür sorgt, dass Bürgerinnen und Bürger bestmögliche Produkte zu niedrigstmöglichen Preisen bekommen. Das ist ein Riesengewinn. Und wenn die Unternehmen in einer funktionierenden Marktwirtschaft Anreize haben, dass sie neue Produkte erfinden, dass sie durch Forschung bestehende Produkte verbessern, damit verdienen sie ja auch mehr Geld und das treibt dann so dieses Wachstum vorwärts und das ist die Grundlage fürs Wachstum und wo Wachstum ist, haben wir im Durchschnitt steigende Aktienkurse, höhere Renditen, am Immobilienmarkt kann ich mehr verdienen. Also das Funktionieren der Marktwirtschaft, diese Flexibilität, das ist das, was ich sagen würde, was so das Grundkondensat ist.
Dann nehme ich also mit, Wirtschafts- und Finanzpolitik sind schon wichtig für Wachstum und Geldanlage. Und die Politik hat durchaus auch Einfluss auf die Märkte. Aber zum einen ist es gar nicht so einfach zu sagen, was ist jetzt eine gute Politik, was ist eine schlechte Politik. Alles hat irgendwie zwei Seiten. Und es gibt auch noch andere wichtige Faktoren, wie zum Beispiel die Geldpolitik durch die Notenbanken.
Oh ja.
Das heißt, für uns ist die beste Anlagestrategie nach wie vor regelmäßig investieren und vor allem breit gestreut. Vielen lieben Dank, Gabriele, dass du uns das ganze Thema rund um die Wahlen nochmal näher gebracht hast und uns einen Einblick in das Thema Wirtschaftspolitik und Geldanlage gegeben hast. Wir hoffen, auch ihr konntet das ein oder andere mitnehmen und wenn ihr noch Fragen dazu habt oder ein Thema habt, das wir in einer unserer nächsten Folgen unbedingt besprechen sollten, dann schreibt uns wie immer gerne an podcast@dk.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Vielen Dank fürs Reinhören und hoffentlich bis in zwei Wochen.
Tschüss, bis bald.